Hallo und herzlich willkommen zum Voice Podcast, dem Podcast von der Generation Z für die Generation Z und allen, die sich für sie interessieren. Mein Name ist Jan Bayer, ich bin Content Creator, Creative Director und berate außerdem in Social Media und Generation Z-Fragen. Vor allem aber hoste ich diesen hübschen kleinen Podcast hier, um mit spannenden Persönlichkeiten aus der Generation Z über ihre Ziele, Visionen, Träume und Wege dorthin zu sprechen. Mein heutiger Gast ist Luisa Dams, beziehungsweise ist sie besser bekannt als Luisa Art. Luisa ist als Fotografin, Social Media Managerin und Designerin im Bereich der elektronischen Musik unterwegs. Dort hat sie ziemlich schnell auch schon vor und während ihres Studiums Fuß gefasst und einen ziemlich spannenden Weg hingelegt, eine tolle Karriere, und heute arbeitet sie dort mit verschiedenen nationalen und internationalen Größen aus dieser Branche. Wie Luisas Weg dorthin aussah, was sie Menschen empfehlen würde, die einen ähnlichen Weg gehen wollen wie sie, und über Netzwerke und wie man sich eins aufbaut, darüber haben wir heute in dieser Folge gesprochen. Ich finde, von Luisa kann man echt eine ganze Menge lernen. Sie hat einen sehr, sehr smarten Blick auf viele Dinge, und deshalb wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge mit Luisa. Hallo Luisa, schön, dass du da bist.
Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf.
Wie geht's dir denn heute?
Mir geht's super, kann mich nicht beschweren. Wunderschönes Wetter, gute Laune, passt.
Und das im Februar in Hamburg. Ich mache zum Einstieg immer eine Sache, und zwar male ich das Szenario: Wir sitzen nebeneinander im Zug. Wir sind ja beide viel unterwegs, deswegen sitzen wir im Zug und wir kommen ins Gespräch, wir kennen uns nicht.
Okay.
Und irgendwann frage ich dich, wer du bist und was du so machst. Wie würdest du dich mir vorstellen?
Okay, also ich bin Luisa. Ich, was mache ich denn? Wie würde ich mich denn vorstellen? Ich bin ja kreativ in der elektronischen Musikbranche tätig, als Fotografin, Social Media Managerin und Designerin. Ja, auf nationaler und internationaler Basis, würde ich sagen.
Spannend, spannend. Jetzt hast du ja selber schon gesagt, du bist in der elektronischen Musikbranche unterwegs, immer auch mit den wichtigsten großen DJs und DJs weltweit auf allen Festivals und Clubs dieser Welt, die so was zählen. Und das geht ja nun seit einem Jahr nicht so richtig, wie man sich denken kann. Wie seid ihr so damit umgegangen, oder wie bist du auch als Kreative damit umgegangen? Was waren deine Antworten darauf?
Ja, das ist schon, also ich sag mal, man muss sich vorstellen, dass meistens die Jahre schon oder das Jahr, Anfang des Jahres eigentlich fast schon komplett durchgeplant ist. Es war natürlich sehr hart für alle in der Branche, dass das innerhalb von, ich glaube, so 2 Wochen komplett abgesagt wurde, also eigentlich dein ganzes Jahr. War natürlich echt etwas, was man verdauen musste. Es war auch schwierig, dass man halt einfach nicht wusste, okay, können vielleicht Ende Sommer was stattfinden oder dann wieder im Winter. Dann hat es sich immer länger gezogen. Aber ich persönlich habe einfach genauso wie viele Künstler geguckt, wie man jetzt schnell umpolen kann. Also wie, man muss ja die Branche trotzdem aktiv halten. Es wird noch Musik released, das wird nicht aufhören. Die Künstler müssen auch noch ihre Fans erreichen. Und da habe ich einfach persönlich geguckt, wie kann ich da einsteigen und die Künstler auch unterstützen und trotzdem noch auch mit denen in Kontakt bleiben. Und ja.
Also eher statt Stillstand eine Art von Agilität wahren.
Ja, voll. Also auch vor allen Dingen, ja, ich sag mal, nicht von der Bildfläche verschwinden. So, das ist halt sehr, sehr wichtig, und einfach Kontakt bleiben und weitermachen und sich halt der Situation anpassen.
Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir alle gemacht haben, ob jetzt im Business-Bereich oder im privaten Bereich auch. Es haben ja ganz viele auch privat irgendwelche lustigen Sachen von Bananenbrot backen bis zu täglichem Yoga bis zu sonstigen neuen Hobbys ausprobiert. Was ist denn bei dir im letzten Jahr privat so los gewesen? Was hast du für einen neuen Skill gelernt? Was hast du für ein neues Hobby entdeckt? Wie hast du dich kreativ weiterentwickelt? Wie hast du die frei werdende Zeit, die vielleicht entstanden ist, genutzt?
Also die wirklich freie Zeit, die ich hatte, also neben meinen Aufträgen, habe ich tatsächlich genutzt, um mir Redesign von Klamotten beizubringen. Also ich habe so alte Klamotten genommen und daraus neue geschneidert und genäht. Ich konnte schon so ein bisschen nähen, aber ich habe mir einfach das nochmal neu beigebracht, und Tatsächlich sind damit dann auch wieder Aufträge entstanden. Also ich werde jetzt wahrscheinlich für Festivals, wenn dann wieder welche stattfinden, da vielleicht mal eine kleine Merch-Kollektion designen oder auch mal für Künstler. Also ist schon sehr lustig, was daraus dann wieder geworden ist. Aber ist natürlich ein Hobby, aktuell noch.
Ja, noch. Ja, mal noch. Gucken. Vielleicht bald die große Fashion-Kollektion.
Ja, also ich wollte tatsächlich früher immer Modedesign studieren. Also ich sag mal, als ich so 14, 15 war. Deswegen ist das ganz cool, dass ich das jetzt wieder aufgreifen konnte.
Lass uns mal so bei dem Alter 14, 15 bleiben. Ja. Du hast ja auch sehr früh angefangen, professionell zu arbeiten. Ich glaube, du schreibst bei dir auf LinkedIn sogar mit 17 schon.
Ja.
Hast du deine ersten Aufträge gemacht? Wie bist du denn davor so zum kreativen Arbeiten und zum Kreativsein gekommen?
Also eigentlich sehr einfach. Ich habe halt mein Leben lang schon gezeichnet und gemalt, viel mit Aquarell. Ich würde jetzt mal behaupten, es ist ein bisschen angeboren. Also es war so das Erste, was ich im Kindergarten gemacht habe, war halt dauerhaft zu malen und dann halt auch in der Schule das fortgeführt. Als ich zum Beispiel aus meinem Auslandsjahr wiedergekommen bin.
Wo warst du im Ausland?
In Idaho für ein halbes Jahr und bin da zur Highschool gegangen mit Anfang 15. Und danach wollte ich halt wieder rüberfliegen und hatte natürlich kein Geld so. Wie soll man dann auch einen großen Job haben? Und habe dann halt tatsächlich meinen Flug mir mit Zeichnung finanziert, indem ich Motorräder gezeichnet habe für so eine Harley-Gruppe. Und dann hat sich das irgendwie so vervielfältigt und auf einmal hatte ich halt das Geld für einen Flug nach Amerika hin und zurück halt zusammen.
Motorräder?
Ja, also Harleys komplett. Ich war in so einer Harley-Gruppe, wurde das reingestellt, weil mein Papa selber Harley-Fahrer ist und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt. Auf jeden Fall war das so die Anfänge, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann mit meinen kreativen Schaffen doch schon irgendwie Geld verdienen oder was daraus machen, sag ich mal. Das war dann, glaube ich, mit Ende 15, Anfang 16 bin ich dann wieder geflogen.
Abgefahren, ja. Hey, und okay, und dann ging das weiter. Wie kam es dann jetzt von Harley-Motorrädern zu den ersten Fotojobs in irgendwelchen Clubs?
Ja, das ist eigentlich ein relativ langer Werdegang. Also ich habe halt, ich sag mal, ich als Mensch, wenn es bei mir um Zeichnen geht, brauche ich immer eine Inspiration beziehungsweise etwas, worauf ich Lust hatte. Also ich hatte auch gemerkt nach den, glaube ich, 15 Motorrad, dass ich keine Motorräder mehr in mein Leben zeichnen möchte. Aber ich fand Porträt immer schon sehr spannend und ein Freund damals tatsächlich hatte einen Kumpel, der hat einen DJ gezeichnet. Und er meinte so, hey, zeichne doch mal DJs, du hörst doch von XY auch die Musik. Mhm. Da habe ich tatsächlich angefangen, die Künstler zu zeichnen, die ich halt gefeiert habe. Und habe dafür mir Instagram erstellt und Twitter. Und über Twitter ist das tatsächlich viral gegangen, dass ich halt DJs zeichne und habe daraufhin von etlichen Radiosendern und Veranstaltern und DJs Tickets gewonnen. Oder bekommen und Backstage-Führung und war auf einmal so in der Branche gelandet und war sozusagen die DJs zeichnet, sag ich mal. und habe mich dann auch in dem Zuge direkt schon Luisa Art genannt, deswegen halt auch das Art, für daher kommt es. Und ja, dann habe ich aber das genutzt und die Kontakte, um dann ja irgendwie anders noch in die Branche zu kommen und Fotografie wurde mir tatsächlich vorgeschlagen. Also da meinte ein Fotograf so, hey, wenn du zeichnen kannst, kannst du auch fotografieren, das ist so eine Kreativsuppe, sag ich mal, du hast das Auge dafür. Habe ich dann ausprobiert und hat irgendwie mir Spaß gebracht und dann bin ich am Ball geblieben und habe mir das dann Learning by Doing beigebracht. Ungefähr so kam das.
Und dann direkt irgendwie auch über die Kontakte hat jemand gefragt, so kannst du nicht hier mal, wir legen da heute Abend auf, komm mal rum, mach mal Fotos.
Ja, also ich hatte tatsächlich durch die Zeichnung und ich glaube auch durch mein Alter, also ich war ja Ende 17 da gerade, als ich so, oder nee, Anfang 17 habe ich angefangen, Ende 17 ist das so ein bisschen viral gegangen, war ich halt irgendwie, das war einfach interessant, sag ich. Ich glaube, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte einfach keiner DJs gezeichnet. Da waren nicht so viele kleine Mädels rumgelaufen, die auf einmal irgendwie Zeichnung dabei hatten. Und dann auch noch eine Kamera. Also das war irgendwie sowas, ich glaube, relativ Neues. Und dadurch bin ich halt schon aufgefallen, aber habe mich dann auch immer sehr gut mit allen connecten können. Und ich hatte immer so ein, ja, wie nennt man das, so ein Anfängerbonus bei allen. Und dann habe ich halt eher auch mal entweder die Leute gefragt oder die meinten halt auch von sich aus, hey, komm doch mal mit, kannst was lernen. So, also so kam das dann. Und ich habe dann natürlich dankbar alle mal alles angenommen und habe dann auch geguckt, dass ich halt alles für mich nutze oder auch die Leute, also auch dankbar denen gegenüber bin, aber natürlich dann auch die Kontakte, die ich dann durch die Zeichnung hatte, dann auch für die Fotografie einfach genutzt habe und die gefragt habe, kann ich mitkommen? Ganz, ganz banal. Und dann hat es geklappt.
Und dann kam so eine Sache zum anderen und heute sitzen wir hier. Aber so ganz so schnell machen wir nicht weiter. Du hast ja dann, wie du gerade schon gesagt hast, relativ früh so eine Marke um dich rum aufgebaut. Du warst nicht einfach Luisa Dams, du warst Luisa Art.
Ja.
Und das ziehst du ja bis heute relativ konsequent durch. Und ich würde sagen, diese Marke ist ja schon auch was, also so, die hat einen Wert. Die ist so, also vor allem bei dir in der Branche kennt man dich und auch darüber hinaus. Und die Leute wissen so, okay, Luisa Art, das ist eine Brand, da kann man drauf vertrauen. Wie bist du denn so früh auf die Idee gekommen, schon so, also so konsequent eine Marke durchzuziehen? Weil irgendwie, so wenn man anfängt, DJs zu zeichnen, hat man ja wahrscheinlich nicht direkt so eine Brand für sich selber im Kopf. Und ich glaube auch so, dass Creator sich selber so branden, das ist auch erst so seit 2-3 Jahren richtig durchgedrungen, dass man das machen muss. Wie hast du schon so früh einen Riecher dafür entwickelt?
Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich versuche gerade so ein bisschen zurückzudenken, was mein Gedankengang da war. Aber ich glaube, erstmal ist es halt auch so, dass ich sehr in diesen Markenkonzept denke, auch wenn ich arbeite. Also ich gucke immer, dass das alles Hand und Fuß hat und nicht einfach so wild drauf losgearbeitet wird. Ich fand es halt sehr wichtig, persönlich einfach von Anfang an, dass zum Beispiel meine Social-Media-Kanäle alle den gleichen Namen haben oder alle ja gut aussehen oder ähnlich aussehen. Mhm. Und dass ich halt so einen gleichen Bildlook entwickelt, dass man so sieht, okay, das kommt von mir. Also das waren irgendwie so einfach Gedanken, die ich schon hatte, ohne dass ich, glaube ich, wirklich wusste, was ich da gemacht hatte. Und dann, weiß ich gar nicht. Also ich glaube tatsächlich so mit dem Studium dann irgendwann, als man dann auch da mehr von Branding erfahren hat, kam das dann so, dass ich mir dann auch eine Webseite gemacht habe, um einfach so ein bisschen meine Arbeit für mich auch tatsächlich so bildlich darzustellen, sag ich mal, und das alles so übersichtlich zu haben, was ich dann tue. Und diese Art habe ich einfach weitergenommen, weil tatsächlich die Leute mich von Anfang an, seitdem ich die Zeitung gemacht habe, immer als Luisa Art angesprochen haben. So, und ich halt auch teilweise, also die dachten auch, Art wäre mein Nachname. So.
Also das ist eine Kinderkrankheit, die ja, wirst du nicht mehr los.
Genau, deswegen bin ich damit einfach also fein gewesen und bin dabei geblieben.
Spannend, ja. Cool. Ja, das hast du gerade gesagt, du hast ja auch studiert. Du hast ja nicht nur DJs gezeichnet, sondern du hast auch richtig Kommunikationsdesign studiert.
Ja.
Würdest du sagen, also würdest du heute nochmal studieren? So, also du bist ja jetzt dann auch schon, glaube ich, 2 Jahre raus.
Ja.
Und warst auch während des Studiums, ja, wie ich zum Beispiel auch, eher nicht so viel da.
Ja, stimmt.
Also so rückblickend, was ist dein Urteil? Hat sich's gelohnt?
Ich glaube schon. Also ich hatte es währenddessen nicht so empfunden, dass es sich gelohnt hat, weil ich halt auch sehr wenig da war. Aber was ich ganz gut fand oder für mich einfach mitgenommen habe, ist, dass also man hat so Anreize bekommen an Informationen, also das könnte man noch machen. Mhm. Und ich habe halt diese Informationen oder dieses Grundwissen, was man im Studium dann irgendwie mitbekommen oder halt irgendwie auch so Sachen, worüber man gar nicht nachdenken würde, von alleine irgendwie, sag ich mal, Cinema 4D zu machen oder GIFs zu erstellen. Mhm. Das habe ich halt immer direkt genommen und dann auf meine Arbeit und die Musikbranche angewendet. Und tatsächlich sind dadurch auch sehr viele Aufträge dann entstanden. Also GIFs war tatsächlich etwas, was ich, glaube ich, in der Uni irgendwie mal gehört hatte. Da mussten wir irgendwie GIFs erstellen und dann dachte ich so, hey, vielleicht können ja Artists auch mit ihrem Logo so ein GIF auf Instagram gebrauchen. Und dann hat sich das auch so verselbstständigt. Also dafür, glaube ich, lohnt sich ein Studium schon. Und ich glaube auch generell für Leute, die noch nicht ganz so wissen, was sie gut finden, was nicht. Also ich sag mal nicht, ist es kein, wahrscheinlich nichts, wo man das perfekte Wissen mitbekommt und dann am Ende der Creative Director schlechthin ist, sondern eher so eine...
Das wäre schön, wenn man aus dem Studium rauskommt als Creative Director.
Ja, eher so, ich sag mal, so eine Ideenanschub und so Reize, die man halt für sich nutzen könnte.
Das ist spannend, weil darüber haben wir ja schon mal so geredet und ich kann mich erinnern, in unserem letzten Gespräch, das war bei uns beiden so kurz, bei mir noch so kurz vorm Ende, bei dir so kurz nach dem Ende und ich glaube, da war der Grundton so ein bisschen anders, da haben wir gesagt, oh ja, endlich vorbei der Scheiß. So, gar keinen Bock, aber auch so deswegen frage ich nochmal, weil auch ich sitze heute so, denke mir so, ja, du warst zwar jetzt nicht so oft da, aber man hat irgendwie immer so diesen, so immer so ein bisschen Input.
Ja.
Und man kann auch noch mal so zu Erwachsenen gehen, die das schon ein bisschen länger machen als man selbst. Und auch noch mal so fragen, hey, wie mache ich denn das, damit es so richtig auch professionell wirkt und nicht nur schön aussieht? Und wie finde ich meinen Tagessatz? Was sollte sowas kosten? Und lauter solche Geschichten.
Voll. Also ich fand halt, also auch als wir uns dann mal unterhalten haben, war es halt für mich einfach der Faktor, warum ich mich so gefreut habe, aus der Uni raus zu sein, war halt der, dass das sehr viel Zeit gekostet hatte und ich tatsächlich auch zum Beispiel meinen Bachelor im Backstage schreiben musste, was im Sinn des Wortes, weil es halt direkt nach dem Sommer war und ich hatte halt einfach gar nicht, ich habe sozusagen 2 Fulltime-Jobs gleichzeitig gemacht. Das war halt viel zu viel. Und deswegen war ich so, okay, ich habe da echt keinen Bock mehr. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Aber im Nachhinein denke ich anders drüber, weil man, ich glaube, ein bisschen differenzierter wieder das angucken und betrachten kann.
Geht mir genauso.
Ja.
Witzig. Ja, genau. Und du bist ja auch, also so, wie haben wir ja gerade schon drüber geredet, du bist ja in der Musikbranche vor allem.
Ja.
Ich finde, das ist von allen Branchen, in denen man so als Creator arbeiten kann, mit einer der schwersten, um reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe mir da trotz, glaube ich, ganz okayer Kontakte die Zähne dran ausgebissen, da an die richtig coolen Sachen ranzukommen. Du hast es ja ganz gut gemacht. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die in die Musikbranche jetzt rein wollen? Also wo ist da die Tür, die man auftreten oder an die man klopfen muss?
Also ich glaube pauschal, und das ist auch das Wichtige bei der Musikbranche, ist halt, dass es keine Tür gibt. Also oder es, man sollte auch am besten an keine Tür klopfen, weil es halt, ich sag mal, auch eine Branche ist, wo man einfach Fingerspitzengefühl haben muss. Es ist halt ein People-Business. Viele Leute kennen sich. Also wenn man erstmal richtig drin ist und richtig weiß, wie das funktioniert oder wer was macht, ist es halt ein sehr, 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 sehr kleiner Kreis. Ich finde immer, es ist manchmal wie so eine Schule und die Genres sind so die Klicken, sag ich mal. Und ich bin ja nur in der elektronischen hauptsächlich. Aber es gibt natürlich da auch immer wieder Ausflüchte in die mehr Pop-Bereich und. Aber ich glaube, wenn man erstmal wirklich regional anfängt oder halt an Künstler kommt und da einfach auch diesen persönlichen Aspekt im Hinterkopf behält, klar ist es ein Business, man arbeitet, aber es ist halt auch man arbeitet halt auch in so einem Partyumfeld. Also man muss eine gute Mischung haben, auch persönlich. Ich glaube, von der Persönlichkeit her muss man sich auch so ein bisschen anpassen, beziehungsweise einfach gucken, wie ticken die Leute, wie ticken die Künstler. Das sind auch kreative Menschen, also das ist halt auch nochmal so ein Faktor, man arbeitet mit selber kreativen Leuten. Und ich glaube, wenn man da einfach sehr gutes Networking betreibt und immer gute Arbeit macht und das Menschliche auch so dabei sieht, dann kann man sein Netzwerk relativ gut erweitern und ja, dann auch an die richtigen Leute kommen, dass es dann irgendwann läuft. Also es kennen sich halt wirklich irgendwie alle. Also ich sag mal, wenn du für XY gearbeitet hast, sehen das die anderen auch. Und dann kriegt man, wenn man gute Arbeit gemacht hat, dadurch wieder Folgeaufträge. Also so läuft das ein bisschen.
Ja, das ist ja wie in den meisten Branchen dann. Also so, das ist, ich mache irgendwie in den letzten 2 Jahren ganz viel Sport und da läuft es ähnlich. Aber was würdest du denn sagen, die Musikbranche, wo siehst du jetzt abseits davon, dass es ein People-Business ist? Ich glaube, das sind andere Branchen auch, aber wo siehst du die größten Unterschiede zu anderen Branchen?
Ja, ich glaube halt einfach, dass man selber mit kreativen Leuten zusammenarbeitet. Also es sind halt wirklich, ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, aber ich sag mal, wenn du für eine Firma arbeitest, aber ist das ein anderes Arbeiten, als wenn du wirklich mit einem Musiker arbeitest oder jemand, der selber kreativ denkt und auch manchmal seine Ups und Downs hat, wo man sich auch anpassen muss. Also ich kann zum Beispiel zu einer Firma gehen, die würden sagen, ja, ich brauche jetzt einen Fotografen, dann würde ich da mein Ding machen und fertig ist das. Aber bei einem Künstler, man unterhält sich mit denen, man arbeitet sozusagen mit denen zusammen an einem Projekt. Die haben meistens selber Ideen oder auch gar nicht oder sind total, brauchen Hilfe, weil die selber so in ihren kreativen Welt sind, dass sie sich nur auf Musik konzentrieren können. Also es ist halt, ich glaube, das ist so der Clou dabei, dass man wirklich mit Kreativen arbeiten kann, anders Kreativen, sag ich mal. Und dann auch, wenn man im Nachtleben arbeitet, ist das natürlich auch nochmal ein Arbeitsumfeld, das unterscheidet sich dann halt von Daytime Productions, so in der Werbebranche oder sowas, weil man einfach auch mit anderen Leuten arbeiten muss in einem Umfeld, wo vielleicht andere Party machen und. Man muss halt irgendwie, ich glaube, von Typ her dann auch ein bisschen mehr auffallen. Ja.
Spannend. Ja, wo wir gerade schon beim Thema so so Nachtleben und Party sind. Du kommst ja auch eine ganze Menge rum irgendwie in unseren Normalbedingungen. Hätte ich dich jetzt wahrscheinlich um die Jahreszeit gar nicht zu fassen bekommen hier in Hamburg, sondern du wärst irgendwo auf der Welt in irgendeinem Club gerade oder in irgendeinem Nightliner und halt auch einfach in diesem Sog, in diesem Leben, was du gerade beschrieben hast.
Ja.
Was würdest du denn sagen, so von den Momenten, die du da in den letzten Jahren erleben dürftest, sind ja schon immer auch öfter mal Momente, wo man so denkt, oh krass, so nah ist da keiner dran außer mir. Was waren denn da so die besondersten Momente?
Boah, auch schwierig. Also ich habe halt persönlich, sehe das halt immer als Arbeit. Also ich sag mal, vor allen Dingen, wenn ich fotografiere, ist immer sehr witzig, aber ich bin voll in meinem Tunnel. Also es gibt auch etliche Videos von mir, wo mich Leute irgendwie Backstage gefilmt haben, wo ich dann fotografiert habe und ich sehe einfach aus, wie ob ich ein Gespenst gesehen habe, weil ich so in meinem Tunnel bin, dass ich halt nicht wirklich die Leute um mich drum wahrnehme, sondern irgendwie nur voll fokussiert auf die Bühne bin und was geht ab und wie agiert der Künstler und. Deswegen finde ich, habe ich immer im Nachhinein eher so einen Moment, wo ich denke, okay, das war echt ein krasses Festival oder wenn man dann runterkommt, so, weil sehr viel Adrenalin dabei ist. Aber ich glaube, so ein Moment, der letztes Jahr war, wo ich, was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man regionaler unterwegs ist, beziehungsweise auch mit Künstlern arbeitet, mit denen man halt auch befreundet ist, dann ist das wie so ein kleiner Familienausflug, sag ich mal, oder man sieht auch seine Freunde wieder. Also wenn man gerade in der Festivalsaison ist, ist halt so, man sieht dann im Backstage, da trifft man eigentlich irgendwie seine Freunde auf einmal. Mhm. Hier bei den einen Festivals trifft man die einen Leute, die man sieht man dann halt echt einmal ein Jahr dort. Also das ist so das, was ich so.
So ein bisschen dieses Klassenfahrt-Feeling.
Ja, genau. So ein bisschen. Also das ist mein Highlight immer von allen Touren.
Spannend. Cool. Ja, jetzt ist es natürlich so, für deine Branche, ihr seid ja mit die Leidtragendsten dieser ganzen Situation. Eine baldige Öffnung von Clubs und Festivals ist jetzt aus heutiger Perspektive erstmal nicht so richtig in Sicht.
Ja.
Wie schätzt du so die Zukunft der Musikbranche dahingehend ein? Also ich meine, als Kreative ist ja auch dein Job, hast du mir erzählt, sich so neue Konzepte auszudenken,
ja,
und neue Ideen zu finden. Wie verliert man als Künstler nicht den Kontakt zum Publikum? Und mich interessiert jetzt so ein bisschen, was hast du so vor dieses Jahr? Was sind deine neuen Ansätze? Kannst du schon was verraten?
Also es waren ja fast schon so zwei Fragen jetzt. Also ich sag mal, erstmal zur Musikbranche, wie ich da den Wandel sehe, ist, glaube ich, auch, und da habe ich mich auch mit einigen Leuten drüber unterhalten, dass es eine größere Wertschätzung gibt. Ich denke mal auch, dass die Leute, die zum Beispiel zu Veranstaltungen kommen, viel früher kommen werden und viel weniger das Handy irgendwie haben und viel weniger irgendwie jetzt darauf achten, ob da jetzt XY an Pyro geshootet wurde oder hat er irgendwie, ich glaube, die Musik wird wieder mehr im Vordergrund stehen und auch die Künstler werden wahrscheinlich Musik spielen, die sie persönlich auch sehr feiern und nicht die sie gemacht haben, weil das in den Clubs gut ankommt, weil diesen Feedback, den haben sie ja gerade aktuell gar nicht. Deswegen, also viele Künstler sind auch wieder so ein bisschen zu ihren Roots zurückgegangen und ich glaube, generell wird es auch so in der Musikbranche sein, dass die Shows wieder ein bisschen mehr back to the basics sind, sag ich mal. ja, das glaube ich erstmal. Und aktuell oder was ich so plane für dieses Jahr sind natürlich, dass ich einfach gucke, wie kann ich Künstlern oder Veranstaltern helfen, halt weiterhin eine Community aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die auch zu stärken. Und da muss man halt einfach gucken, okay, auf welchen Plattformen kann ich gehen. Ich sag mal zum Beispiel gerade, was Business angeht, sind wir viel auf Clubhouse, wo wir dann Talks wirklich machen, auch mit den Künstlern direkt, dass die dann entweder deren Community bilden oder halt weiter stärken und mit denen wirklich ins Gespräch kommen. Oder das ist so eine Art Ersatz für die Backstage-Talks, die es halt gerade nicht gibt.
Aber da können jetzt alle zuhören, ja, bei den Backstage-Talks. Ja, ist doch super. Also
es sind ganz neue Welten.
Das ist ja das, was alle immer wollen. Also jeder im Club will Backstage.
Ja, also so ein bisschen ist das halt auch gerade, glaube ich. Aber das ist auch das Gute. Also man ist viel nahbarer irgendwie, wenn man so die Krise für sich nutzt, dass man wieder mehr mit Leuten Kontakt hat, über halt Sozialmedien, kommt man schon gut davon, glaube ich.
Spannend, ja, ich bin gespannt, was du noch so dieses Jahr raushaust. Bei dir passiert ja immer eine ganze Menge. Wir werden es sehen. Ja. Lass uns mal so ein bisschen über das Thema sich selbst finden, reden. Du hast mir im Vorgespräch, und mit Vorgespräch meine ich WhatsApp-Sprachnachricht, ja, erzählt, du hast jetzt so irgendwie die Arbeit oder die Art und Weise zu arbeiten gefunden, die du für die nächsten 5 bis 10 Jahre, und das ist ja schon echt ein langer Zeitraum, ja, für uns als Generation Z so lang zu denken, also die Art und Weise gefunden, wie du arbeiten möchtest. Wie bist du da hingekommen? Was hat dir dabei geholfen?
Ja, also ich habe halt immer ein bisschen auf mich, meinen Körper und mein Bauchgefühl geachtet bei all meinen Arbeiten. Und ich habe halt sehr schnell gemerkt, als ich zum Beispiel Clubfotografie gemacht habe, ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr schüchtern, also sehr extrem, dass ich dachte, okay, ich bin ja eigentlich total falsch aufgehoben. Also bringt zwar Spaß, aber ich bin jetzt nicht die Leute immer ansprechen möchte, mhm, und so, und fragen möchte, ob ich Fotos von denen machen soll. Deswegen war ich so, okay, ich habe das, glaube ich, 1 Jahr gemacht oder 2 Jahre, so richtig aktiv. Dann bin ich eher so auf die Festivals und Großveranstaltungen gegangen, hat mir auch Spaß gebracht, aber auch da habe ich mich nicht langfristig gesehen. Und ich war so ein bisschen zwischenzeitlich manchmal auch verzweifelt, wo ich wirklich hingehöre, weil Fotografie wollte ich schon machen, aber ich bin jetzt nicht so der Fan von Menschenmassen, mhm, so, oder halt irgendwie Leute auf die zugehen. Und dann habe ich halt direkt mich in einem kleineren Team gesehen, beziehungsweise halt als Artist-Begleitung, und habe mich da mehr fokussiert drauf und habe auch geguckt, dass ich meinen eigenen Bildstil finde, vielleicht auch mal was Neues ausprobiere, was so andere Fotografen vielleicht nicht machen, so ein bisschen weg von dieser typischen Festival-Fotografie, und habe einfach geguckt, dass mein Networking mehr in Artist-Betreuung geht sozusagen als Fotografen und Kreative. Und jetzt natürlich mit der Krise viel Foto und Video ja auch komplett weg, und dann hatte ich eh immer schon sehr viel Design auch gemacht und auch mich mit Social Media befasst und habe das einfach komplett extrem aufgebaut und einfach mir das nochmal verstärkt beigebracht. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich dauerhaft sehe, ist halt wirklich eine Brand oder ein Team, ob Artist, Veranstalter, Club, was auch immer, halt dauerhaft als kreativer Mensch zu begleiten, sowohl im Social Media Bereich, sich da Konzepte auszudenken oder halt auch die Brand sozusagen online zu vermitteln oder halt auch Foto, Video zu machen. Also ich finde dieses Gesamtpaket total spannend. Das läuft für mich echt gut, weil ich ja meine Kunden einfach verschieden bedienen kann. Mhm. Und ich kann das halt von zu Hause aus machen oder halt auch on Tour sein. Und kann halt auch das halt noch mit 50 machen, Social Media, sag ich mal, wenn ich immer noch am Ball bin. Oder halt Konzepte mir ausdenken, Branding mir ausdenken. Mhm. Das ist halt etwas, was zeitlos ist.
Ja, oder das eben auch die Skills weitergeben, ja, und mehr Luisas schaffen,
die, ja, genau,
die das für deine KundInnen machen. Ja, ey, mega spannend. Also würdest du vielleicht als Takeaway so zum Thema Selbstfindung sagen, einfach so ganz, ganz, ganz viel ausprobieren, immer, ja, aufs Bauchgefühl hören und da, wo es gut ist, in die Richtung weitergehen.
Ja,
voll. Und mal gucken, was da noch so kommt.
Ja, voll. Also ich habe gemerkt, ich habe mich sehr viel auch überarbeitet und habe dann einfach gemerkt, okay, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe wirklich alles ausprobiert, alles an Kunden irgendwie mitgenommen, was ich mitnehmen konnte, über meine Grenzen gegangen. Ab und zu wurde ich ins kalte Wasser geworfen oder sehr oft ins kalte Wasser geworfen. Aber habe das halt immer genutzt und habe, glaube ich, dadurch auch sehr schnell meinen Weg gefunden, statt immer auf safe zu spielen, sag ich mal. Also einfach sich auf was trauen, aus sich rauskommen, aus seiner Komfortzone rauskommen, und dann findet man auch seinen Weg irgendwann, denke ich.
Du hast gerade gesagt, ins kalte Wasser geworfen.
Ja.
Das wird man ja öfter. Was war dein unangenehmster Moment, wo du mal ins kalte Wasser geworfen wurdest, wo du gesagt hast, wo du da standest und gedacht hast, oh Gott, wie soll das werden? Muss keine Namen nennen natürlich, aber weil ich hab da nämlich auch ein, zwei. Ich würde meinen danach auch erzählen.
Ja, ich überlege gerade, was so das Unangenehmste war. Also ich glaube, was generell immer passiert ist, dass ich mir weniger zugetraut habe als andere Leute und ich damit halt grundsätzlich schon oft überfordert war. Ja, was letztens tatsächlich war, diese Veranstaltung, wo ich als Speaker da war, das war halt ganz neu für mich und ich habe mich selber halt, oder jetzt auch der Podcast, ich habe mich selber halt vorab noch nie in der Position gesehen, dass ich gut reden kann, beziehungsweise über mich, dass das spannend ist, über mich zu reden und was ich so tue. Das war so eine kleine kalte Wassererfahrung. Bei meinen Jobs davor war es halt oft, dass ich einfach auf einmal ich wurde einmal tatsächlich aus dem Bett geklingelt, früh morgens, und da ist nämlich ein Fotograf ausgefallen und ich musste dann schnell für ein Festival einspringen als Fotograf und habe bis dato halt noch nie so ein großes Festival fotografiert und habe dann auf einmal aus dem Nix eine ganze Stage direkt als zuständiger Fotograf übernommen. Das war auch so ein Moment, wo man einfach, ja, die Augen zumachen muss und durch und einfach auch an sich kurz glauben und das durchziehen und das Beste rausholen. Und ich glaube, ich habe den ganzen Tag dann auch nichts gegessen und gefühlt nichts getrunken, weil ich so dauerhaft so unter Strom stand. Aber damit lernt man halt nur dazu. Und ja, seitdem arbeite ich auch fest als für das Festival, also habe einen ganz guten Job gemacht.
Hat funktioniert, ja. Hat funktioniert.
Ja, aber das sind halt immer so viele Momente, wo ich einfach, wo Leute mir was geben, was ich bis dato nicht mir gegeben hätte, sage ich mal, so Aufträge oder mir Sachen anvertrauen oder zutrauen, die ich mir selber noch nicht zugetraut habe. Ja.
Witzig. Ja, ich glaube, bei mir, das war ganz, ganz früh, das war der allerunangenehmste Moment. Ich habe ganz am Anfang, weil ich Kohle gebraucht habe, ich auch Hochzeiten so,
ja,
habe ich so einen Fotografen assistiert.
Boah, da habe ich auch
so,
eine, ja.
War ich immer so zweite Kamera. Und dann hieß es so, ja, wir sind da in Kiel, komm einfach nach Kiel, komm zu der Kirche.
Ja.
Von da aus sind wir dann zusammen unterwegs. Ich zu der Kirche gekommen und habe gesagt, hey, ich soll hier, du bist der, oder so, ich habe meinen Satz gar nicht zu Ende reden können. Dann hieß es so, du bist der Fotograf, komm rein. Und die dachten halt, ich bin der Fotograf, so, ich bin der Hauptfotograf. Und das hat echt so 20 Minuten gedauert, bis dieser Irrtum aufgeklärt wurde. Und der andere Fotograf war auch einfach noch nicht da, weil der im Stau stand und ich habe den auch nicht erreicht. Und ich war eh schon total abgehetzt, weil ich irgendwie eine halbe Stunde einen Parkplatz gesucht habe. Und ich habe dann so kurz 20 Minuten gedacht, was passiert jetzt, wenn der andere Dude nicht kommt?
Ja, einfach durch.
So, vor allem, das war so eine 300-Menschen-Hochzeit.
Und ich
Gott.
Ja, eine Hochzeit hatte ich auch mal gehabt. Einmal und nie wieder. Weil das war so ein typischer Moment. Also ich glaube, das Schlimmste für mich war einfach in der Kirche, als ich da Fotos machen sollte und ich das Gefühl hatte, das Lauteste ist entweder mein Kameraklicken oder meine Schuhe. Ich habe dann zuerst meine Schuhe ausgezogen, aber die in die Hallen ja so.
Ja, war so schlimm. Ich habe zwei Hochzeiten gemacht und auf der zweiten Hochzeit, das war so eine ganz alte Kirche und wir haben oben auf so von so einer, also der wollte der Pfarrer auch nicht, dass man fotografiert.
Ja.
Also das war eh schon eine Ausnahme, dass wir rein dürften. Wir dürften nur oben auf dieser Empore. Die Empore war aber so richtig so Dielenboden aus Holz. Und ich habe das Gefühl gehabt, bei jedem Schritt und bei jedem Klick der Kamera hassen mich einfach alle Menschen in dieser Kirche. Und danach habe ich auch nie wieder eine Hochzeit gemacht, weil ich auch, das ist einfach nicht mein Jam. Aber ich glaube, da müssen wir alle, also da mussten alle mal anfangen. Apropos anfangen. Ne? Also jetzt bist du ja schon einen ganz guten Weg gegangen und kannst gut davon leben, von dem, was du tust, von dem, was du liebst zu tun.
Ja.
Was würdest du denn Menschen empfehlen, die vielleicht heute Luisa und 17 sind und DJs zeichnen oder was auch immer sie machen und gerne ihre kreative Leidenschaft oder ihren kreativen Drang zum Beruf machen wollen? Was wäre dein Tipp oder deine Tipps?
Also ich würde, was bei mir natürlich der Fall war, ich glaube, mein Einstieg war sehr anders als der normale Einstieg. Deswegen hoffe ich, dass meine Ratschläge was bringen. Auch jemand, der jetzt nicht zum Beispiel zeichnet oder nicht irgendwie einen richtigen Moment an der richtigen Stelle war. Aber wenn man schon ein kreativer Mensch ist und irgendwas macht, ob das nun Zeichnen, Nähen, Design, einfach kreatives Auge hat, was auch immer, dass man das auf jeden Fall mehr ausbaut und schaut, wo könnte man selber gebraucht werden oder wen kenne ich schon in meinem Umfeld, der das brauchen könnte? Also ich sag mal, wie mit den Motorrädern zeichnen. Also mein Vater ist Harley-Fahrer und hat es in seiner Gruppe geteilt und schon hatte ich etliche Aufträge. Also so kann es ja manchmal kommen, dass man dann irgendwie aus einem Hobby Geld schafft, indem man einfach schaut, wo ist der naheliegendste Markt, wo man mich gebrauchen könnte, wirklich auf die Leute zugehen. Vielleicht auch in der Familie, in den Freundeskreis schauen. Und dann ist es echt manchmal erstaunlich, wie klein die Welt ist und wer sich alles kennt. Also da sollte man einfach am Ball bleiben und natürlich die sozialen Medien nutzen. Also wenn man sich da gut positioniert, seine Arbeit frühzeitig teilt und am Ball bleibt und auch schaut, dass man qualitativ guten Content von sich teilt und das wirklich professionell aufzieht, kann man darüber auch sehr viele Leute erreichen. Finde ich. Ja.
Da kann man was mitnehmen, glaube ich. Und wenn wir uns heute in 5 Jahren widersprechen,
Ja.
Was möchtest du dann geschafft haben?
Also in 5 Jahren möchte ich auf jeden Fall sagen können, dass ich eine Brand komplett aus dem Nix fast hochgezogen habe. Also wirklich, dass ich der kreative Kopf hinter einem Konzept war, was dann auch funktioniert hat. Mhm. Langfristig, ja, ich möchte, also eigentlich sollte ich 2020 auf eine kleine Asientour gehen oder eine kleine große Asientour. Das hoffe ich, dass das natürlich in den nächsten 5 Jahren dann wieder klappt. Mhm. Generell sind das, glaube ich, so die größten Punkte und dann natürlich so viele Standorte mitnehmen wie möglich, viel auf Reisen gewesen zu sein, sich selber vielleicht noch mal ein bisschen weiterentwickeln. Das sind, ja.
Cool, ja, ey, ich wünsche dir, dass es klappt auf alle Fälle.
Danke, danke.
Die letzte Frage, die ich stelle, ist, das darf so ein bisschen kreativ sein.
Ja.
Du hast eine Push-Benachrichtigung am Handy frei, die auf alle Handys der Menschen aus der Generation Z gleichzeitig kommt. Welchen Satz schreibst du da rein? Kannst irgendeine Message rüberbringen? Was möchtest du den Leuten sagen?
Ich habe einen Spruch auf mein Handy. Ich muss den mal kurz nachgucken, bevor ich den jetzt falsch sage.
Aber jetzt geh nicht auf Instagram schöne Zitate.
Nee. Also ich habe 2 Sprüche. Einen habe ich tätowiert, einen habe ich auf mein Handy, was da immer mit mir rumkommt. Also der auf mein Handy heißt Trust the Process, Enjoy the Ride. Also das ist auch etwas, womit ich so ein bisschen lebe. Also sag ich mal, wenn ich mich selber in Frage stelle, denke ich einfach ganz ehrlich, guck einfach, wo es hinführt. Wird schon nicht schief gehen. Und wenn es schief geht, ganz ehrlich, dann kommt eine andere Tür, geht eine Tür zu, geht eine andere Tür auf. Also so ein bisschen lebe ich. Ja, und das andere, was ich mir tätowiert habe, ist Why Not? Weil ich immer ab und zu mich Sachen nicht getraut habe und dann mir selber immer einen Gedanken rufen muss. Ja, warum nicht? Wird schon. Also mach doch. Warum nicht? Also was hält dich denn davon auf? Ja, also so ein bisschen Inspiration würde ich in dieser Push-Benachrichtigung mitgeben. Vielleicht so eine motivierende Quote reinpacken.
Das ist schön. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen.
Ja.
Luisa, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr spannend. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, sehr. Dankeschön für die Einladung.
Wir sprechen uns auf alle Fälle in 5 Jahren wieder, oder?
Ja, definitiv.
Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Wow, wow, wow. Was für eine spannende Folge. Was für eine spannende Frau. Ich hoffe, euch hat's genauso gut gefallen wie mir. Wenn ihr ab jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns hier bei Spotify Voice Podcast. Schaut mal bei Luisa auf Instagram und auf ihrer Website und auf LinkedIn vorbei. Und ich freue mich sehr, 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 wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet beim Voice Podcast. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao.